Herr, das haben wir gerade miteinander gesungen, dass wir dich gebeten haben, dich uns zu offenbaren, zu uns zu sprechen durch dein gutes Wort und dass du ja in unsere Zeit sprichst. Bitte tu das heute Morgen durch dein Wort, durch die Predigt und überführe uns erneut von dem, dass wir dich als unseren Erlöser brauchen und sende uns dann auch aus in unsere Welt, die diese Botschaft deiner Erlösung so dringend braucht. Bitte verwende dein Wort heute Morgen, um zu uns zu sprechen. Amen. Ja, wir hatten das große Privileg, im Sommer ein paar Wochen Urlaub zu genießen. Und wie bei vielen bedeutet die Urlaubszeit bei uns Reisezeit. Und Reisezeit bedeutet bei uns auch immer Hörspielzeit. Also im Auto wurden dann viele Hörspiele gehört. Und eins, auf das wir uns als Familie einigen konnten, war Michel aus Lönneberger von Astrid Lindgren. Und in einer der Geschichten macht sich der kleine Michel auf den Weg zur Auktion nach Bakowa. Und dort wird der ganze Hausstand einer Familie verkauft, weil sie nach Amerika auswandert. Und der kleine Michel hat sich auf clevere Weise selber Geld verdient. Das müsst ihr selber nachhören, wie er das gemacht hat. Aber dann hat er von diesem Geld so einiges unnützes Zeug gekauft, wie sein Vater schimpft. Ein Brotschieber, die Familie hat ja schon einen Brotschieber, ein Samtkästchen für seine Schwester Ida, eine alte Feuerspritze und die Hinkelotter. Eine hinkende Henne, die niemand anderes haben wollte, weil sie ein lahmes Bein hatte. Und all diese Dinge haben den äußeren Anschein, völlig wertlos zu sein, aber der äußere Schein trügt. Als Hinkelotter versteigert wird, flüstert ihm der Junge, der auf dem Hof lebt, zu: Die sind ja schön blöd, dass sie die Hinkelotter nicht kaufen. Sie ist unsere beste Legehenne. Und zack, hat Michel sie für 25 Öre ersteigert. Am Ende der Geschichte bekommt man den Eindruck, etwas, das nach außen hin lächerlich und unnütz aussieht, kann doch einen großen Wert haben. Und genau dieses Prinzip entdecken wir auch heute in unserem Bibeltext wieder. Was man äußerlich sieht, das erregt den Spott der Menschen. Wir sehen Schande, wir sehen Schmerz, wir sehen Scham und vor allem sehen wir Schwäche. Aber wir sollten uns nicht von diesem äußeren Schein trügen lassen. Wenn wir genau hinhören, hören wir nicht nur ein Handy, sondern wir hören auch, dass uns Markus zuflüstert, was du hier siehst, in dieser Schande, in diesem Spott, hat einen großen, ja einen unermesslichen Wert. Also lasst uns mal gemeinsam die Bibeln aufschlagen und ihr findet den heutigen Text im Markus-Evangelium, Kapitel 15, ab Vers 16 und das ist auf den Seiten der ausliegenden Hefte, auf Seite 48 in den ausliegenden Heften. Ab Vers 16 in Kapitel 15. Die Soldaten, denen Jesus übergeben wurde, führten ihn in den Innenhof des Palastes, das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm einen purpurroten Umhang um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann nahmen sie Haltung an und höhnten: Sei gegrüßt, König der Juden! Mit einem Stock schlugen sie Jesus auf den Kopf und spuckten ihn an. Dann knieten sie sich vor ihm hin und huldigten ihm. Als sie genug davon hatten, ihn zu verspotten, nahmen sie ihm den Umhang wieder ab, zogen ihm seine eigenen Gewänder an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam. Es war Simon aus Zyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz für Jesus zu tragen. So brachten sie ihn bis zu der Stelle, die Golgotha, Schädelhöhe, heißt. Dann wollten sie ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war, doch er nahm ihn nicht. So nagelten sie ihn ans Kreuz und verteilten dann seine Kleidung unter sich. Sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war mitten am Vormittag, als sie ihn kreuzigten. Als Grund für seine Hinrichtung hatten sie auf ein Schild geschrieben: Der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, einen rechts und einen links von ihnen. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Ha, du wolltest den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Auch die hohen Priester und Gesetzeslehrer machten sich über ihn lustig. Andere hat er gerettet, riefen sie einander zu. Sich selbst kann er nicht retten. Der Messias, der König von Israel, möge doch jetzt vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Nochmal zur Erinnerung, etwas, das äußerlich lächerlich und schandhaft aussieht, kann einen großen Wert haben. Schauen wir also zuerst einmal auf die scheinbare Torheit und Schwachheit des Kreuzes. Markus möchte, dass wir Jesus hier so sehen, wie er von den Menschen gesehen wurde, die diese Kreuzigung miterlebt haben. Für sie war Jesus die größte Lachnummer überhaupt. Es gibt in diesem Text ein Motiv, das sich wie ein roter Faden durch diesen ganzen Abschnitt hindurchzieht, dass Jesus von allen verspottet und ausgelacht wird. Dass Jesus hier gerade zu Tode gefoltert wird, tritt regelrecht in den Hintergrund, dass er verschmäht und ausgelacht wird. Das steht im Vordergrund. Es sind vier verschiedene Personengruppen, die Jesus hier verspotten. Als erstes machen sich die Soldaten über Jesus lustig. Zunächst einmal müssen sie natürlich für die Spielchen, die sie jetzt mit ihm spielen wollen, für ordentlich Publikum sorgen. Und sie rufen deshalb die ganze Mannschaft zusammen. Sie sollten ein bisschen Abwechslung vom harten Soldatenalltag bekommen und sich etwas Unterhaltung gönnen können. Und wahrscheinlich war das gar nicht so ungewöhnlich, wenn wir an die Gladiatorenkämpfe im römischen Kolosseum denken, dann wissen wir, wie gewaltverherrlichende Unterhaltung Teil dieser römischen Kultur war. Und was dann folgt, ist wirklich eine Kombination aus Theaterspiel und Misshandlungen. Jesus muss den König spielen und einige Soldaten spielen seine Untertanen. Aber zunächst muss Jesus ein Kostüm bekommen. Das bekommt er auch. Er bekommt eine Krone, aber aus Dornen. Dann bekommt er noch einen purpurroten Umhang. Das haben Könige damals getragen. Und dann spielen sie. Sie nehmen Haltung vor ihm an, als wären sie seine Untertanen und rufen: Sei gegrüßt, König der Juden. Sie knien sogar nieder vor ihm. Sie huldigen ihm. Sie werfen sich vor ihm nieder, wie man sich vor einem König niederwirft. Und gleichzeitig schlagen sie ihm auf den Kopf und spucken ihn an. Eigentlich haben sie nichts anderes als Spott und tiefsitzende Verachtung für Jesus übrig. Irgendwie hatten sie wohl mitbekommen, dass Jesus von sich gesagt hatte, dass er der König der Juden sei bei seinem Verhör. Und wahrscheinlich berauschten sie sich hier an dem Gefühl der Macht, das sie nun hatten, dass sie mit ihm, der sich ein König nannte, machen konnten, was sie wollten. Sie wollten ihn so richtig demütigen, diesen König, und ihm zeigen, wer hier wirklich das Sagen hat und auf dem Thron sitzt. Nicht er, sondern sie, die über ihn Macht haben. Aber irgendwann haben sie dann genug davon, ihn zu verspotten. Vers 20, und dann führen sie ihn ab, um Jesus zu kreuzigen. Markus zeigt uns hier einen verlachten, einen gedemütigten Jesus, wie weggeblasen scheinen seine vorherige Autorität und Macht zu sein. Böse Geister, Naturgewalten, Krankheiten, alles gehorchte auf Jesu Wort. Aber hier sehen wir nichts mehr davon. Jesus erscheint hier völlig machtlos. Er ist inzwischen so geschwächt, dass er nicht einmal mehr die Kraft hat, selber den Querbalken seines Kreuzes zu tragen. Ein anderer, Simon aus Cyrene, muss das Kreuz für ihn tragen. Und als wäre all das nicht schon Schande und Schmach genug, werden Jesus auch noch seine Kleider ausgezogen, er wird nackt ausgezogen. Und die Soldaten verlosen sie unter sich. Er wird komplett beraubt und ausgenommen. Was für eine Herabwürdigung. Und ich musste so ein bisschen daran denken, wie die Nazis in den Konzentrationslagern zur Nazizeit den Gefangenen selbst noch die Goldzähne aus den Mündern abgenommen haben. Wie Schlachtvieh haben sie alles aus ihnen herausgeholt, was noch einen Wert hatte. Und so wird Jesus hier behandelt. Alles wird ihm genommen. Und dann muss Jesus sterben. Ein sehr verletzlicher Moment unseres Menschseins. Aber er stirbt nicht so, wie man sich das wünschen würde, im Kreise seiner Familie und Freunde, sondern er wird zwischen zwei Schwerverbrechern hingerichtet. Zwei Menschen, die wahrscheinlich etwas sehr Schlimmes getan hatten und deshalb mit dem Tod bestraft wurden, und er stirbt, als wäre er nicht besser als diese beiden. Und dann stirbt er nicht da, wo ihn niemand sieht oder zu einer Zeit, wo es nicht so viele mitbekommen, sondern da, wo ihn alle sehen, auf einem öffentlichen Schauplatz, der bekannt war für seine Hinrichtungen. Schädelstätte wird er genannt. Mitten am Vormittag, nicht zu einer Zeit, wo man das nicht mitbekommt, sondern zu einer Zeit und einem Ort, wo Leute hingehen konnten, um sich an diesem grausamen Schauspiel zu belustigen. Selbst mit der Aufschrift auf seinem Kreuz macht man sich noch über ihn lustig. Hier stirbt der König der Juden. Schaut ihn euch an, wie weit er es gebracht hat. Aber es sind nicht nur die Soldaten, die sich über Jesus lustig machen, sondern auch, Vers 29, die Passanten. Wir lesen, die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Ha, du wolltest den Tempel abreißen und ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Wenn du so toll und mächtig sein sollst, dann mach doch jetzt mal was, dann zeig doch jetzt mal was. Dann hilf dir doch mal selber, steig vom Kreuz herab. Und dann auch Vers 31, auch die hohen Priester und Gesetzeslehrer machten sich über ihn lustig. Andere hat er gerettet, riefen sie einander zu, aber sich selber kann er nicht retten. Der Messias, der König von Israel, möge doch jetzt vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, dann werden wir an ihn glauben. Hier bringen sie etwas über die Lippen, was sie vorher nie über die Lippen gebracht haben. Sie bezeichnen hier Jesus sogar als Messias, als den König von Israel. Aber ihre Worte sind voller beißender Ironie und Sarkasmus. Sie erkennen ihn nicht wirklich als König und Messias an. Sie sehen nur seine Torheit und Schwachheit und machen sich über ihn lustig. Und hier zeigt sich ihre tiefsitzende Verachtung gegenüber Jesus. Es reicht ihnen nicht, dass Jesus gekreuzigt wird, sondern sie sind so richtig schadenfroh. Sie freuen sich so richtig darüber. Sie treten nochmal richtig nach. Und dann zu guter Letzt, selbst die Männer, die mit Jesus gekreuzigt werden, beschimpfen ihn. Ich meine, man könnte ja meinen, wenn man gekreuzigt wird, dann hat man vielleicht Mitleid mit einem Leidensgenossen, der auch einen qualvollen Tod sterben muss. Oder vielleicht hat man auch andere Sorgen, als sich noch über jemand anderes lustig zu machen und zu beschimpfen. Aber selbst sie schmähen Jesus am Kreuz. Welches Bild von Jesus wird uns hier von dem Evangelisten Markus vermittelt? Das Bild von einem gescheiterten Möchtegern-König, der gesagt hat, er sei der König, und alles, was er vorweisen kann, ist eine Krone aus Dornen. Ein machtloser König, der meint, anderen helfen zu können, aber nicht mal sich selbst helfen kann. Ein verspotteter König, der von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, von den niedrigsten bis zu den höchsten, verachtet und ausgelacht wird. Und die spannende Frage ist, warum erzählt uns Markus so ausführlich von dieser Demütigung seines geliebten Herrn? Ich meine, wenn ich die Geschichte aufschreiben würde von einer Person, die ich sehr gerne mag, die vielleicht sogar mein Held ist, dann würde ich doch über die heldenhaften Momente dieser Person schreiben, über die Glanztaten, über das, was die Person gut gemacht, die sie in ein gutes Licht stellt. Aber doch nicht das hier, dann würde ich doch nicht von dieser Schande und von dieser Schmach, von dieser Niederlage und von dieser Schwäche schreiben. Oder zumindest hätte man das vielleicht ein bisschen mehr zusammenfassen können und sich all diese grausamen Details ersparen können. Markus verwendet insgesamt 119 Verse, um über das schamvolle Leiden und Sterben zu berichten und lediglich 8 Verse, um über die Auferstehung Jesu zu berichten. Also warum? Warum steht das so im Fokus? Übrigens, ein evangelischer Theologe, Martin Kehler, hat das Markus-Evangelium mal sehr treffend als die Passionsgeschichte, also die Leidensgeschichte Jesu, mit einer sehr ausführlichen Einleitung bezeichnet. Sein Punkt, das hier, was hier am Kreuz passiert, das ist der Kerninhalt. Darum geht es in diesem ganzen Buch, was Markus aufgeschrieben hat. Für Markus ist diese demütigende Kreuzigung, dass Jesus hier zur Lachnummer wird, nicht eine peinliche Randnotiz, die man auch noch der Vollständigkeit halber irgendwo noch unterbringen muss und auch noch erwähnt haben sollte, sondern es ist die Hauptsache, von der er uns aus Jesu Leben berichten möchte. Er möchte, dass wir verstehen, Jesus, der ja tatsächlich, und daran besteht bei Markus kein Zweifel, der von Gott gesandte Messias und König ist, er stirbt diesen schmachvollen Tod am Kreuz. Der Sohn Gottes wird zum Gespött der ganzen Welt. Und genau Das, sagt Markus, ist der Kern des Evangeliums. Das ist die gute Nachricht für uns. Denn Jesus hat uns nicht trotz seiner vermeintlichen Niederlage am Kreuz gerettet, sondern er hat uns durch diese scheinbare Niederlage am Kreuz gerettet. Das Kreuz sieht zwar äußerlich aus wie eine große Torheit und Schwachheit, aber tatsächlich ist das Kreuz die Weisheit und die Macht Gottes. Es ist so ein bisschen wie mit Hinkelotter. Sie sieht schwach und krank aus, aber tatsächlich ist sie ein Powerhuhn, das die besten Eier legt. Und so ist es auch bei Jesus. Wie er da so am Kreuz hängt und von allen ausgelacht wird, sieht er einfach so lächerlich aus, so schwach, dass man denkt, wie soll das irgendetwas Gutes haben? Wie soll das mir irgendetwas nützen oder einen Wert haben? Aber wenn wir das Markus-Evangelium aufmerksam lesen, dann hören wir auch dieses Flüstern. Das, was wie Schwachheit und Torheit aussieht, das hat einen unermesslichen Wert. Und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt. Erstens war die scheinbare Torheit und Schwachheit des Kreuzes. Das zweite ist die verborgene Weisheit und Macht des Kreuzes. Die Weisheit und Macht des Kreuzes sind verborgen, weil sie dem äußeren Anschein nach nicht sichtbar sind. Ich möchte in diesem zweiten Teil drei Wege aufzeigen, wie uns das Kreuz Christi zur Weisheit und Kraft Gottes wird. Als erstes, und das geht vielleicht gegen unsere menschliche Logik, als erstes, indem wir sagen, ich habe Christus gekreuzigt. Oder um eine andere biblische Redewendung zu verwenden, sein Blut ist an meinen Händen. Er musste meinetwegen sterben. Martin Luther hat 1519 eine kleine Schrift mit dem Titel Sermon von der Betrachtung des heiligen Leidens Christi veröffentlicht. Findet man auch im Internet. In der er dazu anleitet, wie wir das heilige Leiden Christi betrachten sollen. Sprich, wie wir darüber nachdenken sollen. Luther sagt, wenn du das Leiden und Sterben Christi betrachtest und über den Sinn des Ganzen nachdenkst, dann tu es so, Zitat, dass du dir tief einbildest und gar nicht zweifelst, du sei es, der Christus so martert, denn deine Sünden haben es gewiss getan. Er schreibt dann weiter, darum, wenn du die Nägel Christi siehst, durch seine Hände dringen, glaube sicher, dass das dein Werk ist. Siehst du seine Dornenkrone, glaube, es sind deine bösen Gedanken. Jesus hat so gelitten, wie hier beschrieben, wegen deiner bösen Gedanken in der vergangenen Woche, wegen deiner Untreue, wegen deiner Lieblosigkeit, wegen deiner Hartherzigkeit. Wenn wir verstehen, dass es unsere Sünden waren, die Christus ans Kreuz gebracht haben, dann beginnen wir damit, einen Teil dieser Weisheit und der Kraft des Kreuzes in unserem Leben zu empfangen. Es geht also zunächst einmal um Selbsterkenntnis, dass ich durch meine Sünden den Tod Jesu verschuldet habe. Hätte ich, hättest du, hätte niemand von uns gesündigt, dann hätte Jesus nicht sterben müssen. Und wenn wir das noch nicht geglaubt haben, dann ist die Weisheit und Kraft des Kreuzes noch nicht in unser Leben gekommen. Luther sagt dann weiter, dass wenn wir das Leiden Christi so noch nicht bedenken können, dass wir Gott im Gebet anrufen sollen und ihn darum bitten, dass er unser Herz erweiche, wie er sagt. Und erklärt dann, dass es ein Geschenk seiner Gnade ist, dass wir das Leiden Christi so begreifen können. Von uns selbst, aus unserer menschlichen Natur heraus, wehren wir uns gegen den Gedanken, Schuld an dem Tod Christi zu haben. Aber Gott kann unser Herz erweichen und uns das erkennen lassen. Also das ist das Erste, wie wir die Weisheit und die Kraft des Kreuzes erkennen und persönlich erfahren, indem wir sagen, ich habe Christus gekreuzigt. Das Zweite ist, indem wir sagen, Christus wurde für mich gekreuzigt. Das Kreuz zeigt dir nicht nur die Schuld deiner Sünde, sondern das Kreuz zeigt dir auch die Erlösung von deiner Sünde. Das Kreuz wird uns eine Torheit bleiben. Wir werden das unverständlich, vielleicht sogar lächerlich finden, dass Jesus so schändlich gestorben ist, wenn wir nicht begreifen, Christus, als er gestorben ist, wurde für mich gekreuzigt. Jesus hat die Dornenkrone auf sich genommen, freiwillig, damit wir mit der Krone des Lebens gekrönt werden können. Jesus hat sich gefangen nehmen lassen und ans Kreuz festnageln lassen, damit wir frei werden können. Jesus hat sich alles nehmen lassen, sich komplett berauben lassen, damit wir mit jedem geistlichen Segen beschenkt werden können. Jesus wurde ausgelacht, damit wir wieder lachen können. Jesus wurde abgelehnt, damit wir die Annahme Gottes erfahren. Jesus wurde aufs Tiefste gedemütigt, damit wir die höchste Würde, die eines Königskindes, empfangen können. Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir ewiges Leben haben können. Jesus hat all unsere Schande, unsere Sünde, unsere Scham, unseren Schmerz auf sich genommen und sie ans Kreuz getragen und uns so ein für alle Mal davon befreit. Wenn wir das Kreuz auf diese Weise betrachten, dann erschließt sich uns die Kraft und die Weisheit der Erniedrigung Christi am Kreuz. Kommen wir jetzt noch auf eine dritte Betrachtungsweise auf das Kreuz zu sprechen. Erstens, ich habe Christus gekreuzigt. Zweitens, Christus wurde für mich gekreuzigt. Und dann drittens, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist ein Wort von Paulus aus Galater 2, Vers 20. Und hier ist nochmal Martin Luther. Er schreibt, wenn so dein Herz in Christus befestigt ist und du nun den Sünden Feind geworden bist, aus Liebe, nicht aus Furcht der Pein, so soll weiterhin das Leiden Christi auch ein Beispiel sein deines ganzen Lebens und du sollst nun auf eine andere Weise das Kreuz, das Leiden Christi bedenken. Luther sagt, wenn wir fest in Christus sind, das heißt, wenn wir diesen zweiten Satz, Christus wurde für mich gekreuzigt, glauben und verinnerlicht haben, dann kommt noch eine weitere Betrachtungsweise auf das Kreuz dazu, nämlich, dass das Leiden Christi ein Beispiel für unser ganzes Leben geworden ist. Oder um es anders zu sagen, das Kreuz wird zum Muster, zum Vorbild, ja zu der Schablone unseres ganzen Lebens. So wie Christus gekreuzigt wurde, bin auch ich mit ihm gekreuzigt. Ein Gekreuzigter. Nun, was bedeutet das praktisch, mit Christus gekreuzigt zu sein? Luther ist ja auch wieder hilfreich, weil er auch ein paar praktische Beispiele nennt, die ich nennen möchte und dann ein bisschen ausführen möchte. Er schreibt zum Beispiel, wenn dich ein Wehtag oder Krankheit beschwert, denke, wie gering das sei gegen die Dornenkrone und Nägel Christi. Er sagt, schau dir das Leiden Christi da nochmal an, wenn du Leid erfährst. Hat sich Jesus beschwert, als ihm dieses Leid am Kreuz betroffen hat? Hat er geklagt über all seine Schmerzen? Nein, er hat sich ganz in die Hände Gottes gegeben und sich ihm anvertraut. Und so sollen auch wir es nun tun, wenn uns ein Wehtag oder Krankheit befällt. Dann das zweite Beispiel. Wenn du musst tun oder lassen etwas, was dir zuwider ist, also was du nicht magst, so denke, wie Christus gebunden und gefangen hin und her geführt wird. Und das können wir eigentlich auf alles anwenden. Wie oft geht es uns denn in unserem Leben so, dass wir etwas tun müssen oder etwas lassen müssen, was uns zuwider ist? Wir wollen eigentlich etwas anderes tun. Wir wollen nicht die Toilette putzen. Und wir müssen es trotzdem tun. Und Luther sagt, schau auf Christus, wie er um deinetwillen alle Freiheit aufgegeben hat und wie ein Gefangener umhergeführt wurde. Aber wir können das auch auf die ganze Einstellung und Ausrichtung unseres Lebens anwenden. In unserer Gesellschaft ist immer die Rede davon, sich selbst zu verwirklichen, sich selbst von allen Verpflichtungen gegenüber anderen zu entledigen und nur darauf zu schauen, was ich brauche oder meine zu brauche. Aber das ist kein christliches Lebensmotto. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich gebe meine vermeintlichen Rechte auf zum Wohl anderer. Ich sterbe, damit sie Leben haben, sozusagen. Und ich mache es nochmal praktischer. Wenn du heute hier bist, als Christ, und dir denkst, ich werde mich von meinem Ehepartner scheiden lassen, das macht mich alles nicht mehr glücklich, ich will damit brechen, dann erinnere dich an das Kreuz und folge Christus nach. Zeige deinem Ehepartner erneut Liebe, auch wenn, wie Luther es sagt, es dir zuwider ist. Folge Christus nach. Und dann weiter mit Luther, wirst du durch Stolz und Hochmut angefochten, siehe, wie dein Herr verspottet und mit den Schächern, das heißt die Verbrecher, verachtet wird. Das heißt, schau auf die Demut, in der dein König Christus alles ertragen hat und bereit war, gering geachtet zu werden. Wie vollkommen hat Jesus sich gedemütigt? Haben wir da irgendeinen Grund, nicht demütig zu sein? Oder fechten dich Hass und Neid an oder du suchst Rache. Gedenke, wie Christus mit vielen Tränen und Rufen für dich und alle seine Feinde gebetet hat, der sich wohl gerechtfertigter gerecht hätte. Jesus hätte sich rächen können in dem Moment. Er hätte zurückschlagen können. Er hätte alles Recht dazu gehabt. Aber er hat es nicht getan. Sondern vielmehr hat er für uns und seine Feinde gebetet und ihm Barmherzigkeit gezeigt. In all diesen Momenten halten wir uns das Kreuz Christi vor Augen und bedenken erneut, ich bin mit Christus gekreuzigt. Alle meine sündigen Wünsche und Begierden müssen Tag für Tag ans Kreuz gebracht werden, sodass ich durch die Kraft des Kreuzes, durch die Weisheit des Kreuzes erneuert werde. Seht ihr die verborgene Weisheit und Macht des Kreuzes Christi? Das Kreuz Christi befähigt uns zu einem Leben in Selbstverleugnung und Demut. Das ist die Kraft des Kreuzes. Möchtest du so leben, möchtest du dem Beispiel Christi folgen, dann stell dein Leben ganz unter das Kreuz Christi. Sage zuerst, ich habe Christus gekreuzigt. Ich habe Schuld vor Gott. Sage dann, Christus wurde für mich gekreuzigt. Meine Schuld ist mir vergeben. Und sage dann zuletzt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich folge ihm. Kommen wir zum Schluss. Nach außen hin scheint das Kreuz die größte Torheit und Schwachheit überhaupt zu sein. Aber wenn man genau hinsieht und hinhört und es im Glauben betrachtet, der sieht in dem Kreuz die größte Weisheit und Macht Gottes. Möge Gott uns immer wieder neu genau dafür die Augen öffnen und uns bereit dazu machen, unter diesem Kreuz Tag für Tag zu leben. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du am Kreuz gestorben bist und wir wollen lernen, das Kreuz auf richtige Weise zu betrachten, sodass wir darin die Weisheit und die Kraft Gottes erkennen, dass wir in deinem Leiden und in deinem Spott sehen, dass du dich für uns hingegeben hast, um unsere Sünde und Schuld von uns zu nehmen. Aber lass uns auch immer wieder die richtige Selbsterkenntnis haben, dass wir ja auch diesen Tod von dir nötig hatten, um unsere Schuld von uns zu nehmen. Und dann, dass wir auch lernen, nun unser Leben unter das Kreuz zu stellen und dir nachzufolgen, dass wir, so wie Paulus es sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Wir wünschen uns und wir beten darum, dass unser Leben mehr und mehr umgestaltet wird in das Leben deines Sohnes Jesus Christus. Und dieses Leben ist ein Leben unter dem Kreuz. Bitte tu du das durch deinen Geist in unserem Leben, dass wir ja in die Fußstapfen Jesu treten und uns selbst verleugnen und ihm nachfolgen. Amen. Ja, wir möchten heute zum Ende des Gottesdienstes 3 Lieder miteinander singen. Wir verzichten auf unsere Gebetsgemeinschaft und wollen wirklich das nochmal versuchen zu verinnerlichen, was wir gerade gehört haben. Und ja, wir singen 3 Lieder. Und die spiegeln so ein bisschen diese 3 Schritte auch wieder. Und wer mag, darf gerne dazu aufstehen.